Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Denn es geht noch nach Hallstatt im Salzkammergut, eine kleine Gemeinde, 800 Einwohner. Dieser Ort nimmt ganz wenig Platz ein am Ufer des Hallstätter Sees. Aber trotz aller Enge gibt es zwei Kirchen in Hallstatt, die katholische und evangelische, mit den jeweils zugehörigen Friedhöfen. Die Gebeine der Verstorbenen mussten immer schon nach einer angemessenen Zahl an Jahren den neuen Begrabenen Platz machen, wenn auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten Feuerbestattungen häufiger wurden. Ein festangestellter Totengräber hätte in diesen Tagen nur wenig zu tun. Mein Wiener Kollege Lothar Bodingbauer hat mit dem letzten offiziellen Totengräber in Hallstatt gesprochen über das Leben, das Sterben und das Begrabenwerden im Salzkammergut.
Die Kirchenstiege, so heißt es hier, schmal und steil hinauf zum Friedhof. Und hier ist auch das Beinhaus.
Sie befinden sich hier auf dem evangelischen Friedhof. Das ist der da hier oben, die Stiegen runter haben wir katholisch. Vor der Kirche Maria am Berg haben wir auch katholisch und hinter dem Totengräberhaus ist auch einmal katholisch. So ist das aufteilt.
Und sind das getrennte Welten oder überlappt sich das?
Das überlappt sich. Also da spielt die Ökumene eine große Rolle bei uns.
Das ist Markus Ballack und noch nicht der Totengräber, den ich besuchen möchte in Hallstatt. Markus Ballack ist der, der auf die Totenköpfe aufpasst und den Besucherinnen und Besuchern für Diskussionen ums Leben und Sterben zur Verfügung steht.
Also wir haben da 1200 Schädel, 610 davon sind bemalt. Sie sind nach Familien geordnet. Die Schädel kommen nach ca. 12 bis 15 Jahren Grabesruhe aus dem Grab. Die werden gereinigt, gebleicht und dann bemalt. Früher hat man die Schädel auf ein Board gestellt, das sieht man da oben, und hat sie sozusagen 5-6 Wochen im Sonnen- und im Mondlicht gebleicht. Heute würde man das mit Wasserstoffperoxid machen, was dazu führen könnte, dass sie ein bisschen gelblicher werden.
Markus Ballack sitzt mit dem Rücken zum See in einem kleinen, gut geheizten Häuschen und schaut den Totenköpfen quasi in die Augen, die ihrerseits aus der Krypta herausschauen durch die geöffnete Tür direkt hinunter zum See. Also muffig ist da gar nichts und versteckt im Keller. Nein, im Gegenteil.
Früher hat es einen Brauch gegeben, wenn da eine Prozession war, dann haben die Verwandten die Köpfe ausgestellt und sie haben da zugeschaut.
Und kommen dann neue auch noch dazu?
Rein theoretisch ja. Praktisch ist die letzte 1995 reingekommen.
Immerhin.
Ja, es ist so, das ist ein bisschen kompliziert. Früher hat hauptsächlich der Totengräber diese Schädel ausgegraben und letzten Endes dann bemalt. Es gibt schon lange keinen Totengräber mehr. Der Bestatter macht es nicht. Jetzt müsste man zu Lebzeiten jemanden bestimmen, der sich dann nach 12 bis 15 Jahren quasi um das kümmert, den Kopf rausnimmt und das ganze Prozedere vornimmt. Und der sollte auch noch leben. Das Ganze muss man testamentarisch machen. Und man muss Hallstätter sein, das ist auch das Wichtige dran.
Also wie ich das erste Grab geschaut habe, da ist man emotional schon stark belastet. Aber wie bei jedem Beruf, es wird zur Routine.
Friedrich Idam ist Hallstätter und er war der letzte Totengräber, den Hallstatt hatte, bis in die 1990er Jahre, als zunehmend die Feuerbestattung die Erdbestattungen ersetzten.
Das war in einer Zeit, als in Hallstatt Massentourismus noch nicht ganzjährig stattfand. Das heißt, es gab viele Monate im Jahr, wo es am Friedhof fantastisch ruhig und angenehm war. Und dann gab es natürlich die Monate der Sommersaison, wo natürlich der Friedhof überlaufen war.
Friedrich Idam hat als 17-Jähriger seine Arbeit als Totengräber begonnen und er hat hier gewohnt, am Friedhof im Totengräberhaus.
Ich habe in Hallstatt die Schule für Bildhauerei besucht und mir hat es im Ort so gut gefallen. Ich wollte in Hallstatt bleiben und ich bekam die Information, die Stelle eines Totengräbers wäre frei, vor allen Dingen verbunden mit einer Dienstwohnung. Mit der Möglichkeit, gratis im Totengräberhaus, welches mitten im Friedhof steht, gratis wohnen zu können. Und das war natürlich für mich der Entschluss, ja, ich habe die Möglichkeit, gratis zu wohnen, sogar ein Holzbezugsrecht. Ich durfte dann in den Bundesforsten pro Jahr 17 Festmeter Holz schlägern. Also es war auch für die Beheizung des Hauses gesorgt. Ich hatte ja im Schnitt 10 bis 12 Begräbnisse pro Jahr. Das heißt, es war ein Grundeinkommen. Es war nicht bedingungslos, aber es war ein Grundeinkommen und konnte auf dieser schmalen Basis mehr oder weniger meine Bildhauerei betreiben.
Es kam die Studienberechtigungsprüfung dazu und heute ist Friedrich Idam Architekt und Lehrer. Er ist Spezialist für historische Bauten und ganz besonders für das Wissen, das im Handwerk steckt. Hallstatt ist ja seit 1997 UNESCO-Welterbe mit reicher Erfahrung im Handwerk oder im Können oder in der Prozedur der Salzproduktion, Salzbergbau. Und oben am Salzberg, am Rande, wurde 1846 von einem hohen Salzbeamten, wie es heißt, ein ausgedehntes Gräberfeld entdeckt.
Das Gräberfeld am Salzberg, das von Johann Georg Ramsauer entdeckt wurde, ist natürlich für Hallstatt insofern auch sehr wichtig, weil es eine der ersten gut dokumentierten archäologischen Grabungen war. Dieser Johann Georg Ramsauer hat so exakt dokumentiert mit aquarellierten Federzeichnungen, dass die Archäologen heute nach seinen Zeichnungen nachgraben und feststellen, seine Befunde sind 100% exakt. Und diese Funde haben natürlich genau zur richtigen Zeit stattgefunden, als man sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im aufkommenden Nationalismus für die regionalen Traditionen, für das Herkommen interessierte. Und da war das natürlich sensationell, dieses große Gräberfeld mit einigen hundert Grabstätten zu finden. Und so hat sich für den Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit eben der Begriff Hallstattzeit eingebürgert.
Zeitlich festgehalten in den Jahren 800 bis 400 vor Christus.
Und das finde ich sehr schön und auch berührend. Das Gräberfeld, diese Skelette werden auch von Paläoanthropologen, Paläoanthropologinnen untersucht. Und die untersuchen die Skelette auch dahingehend auf Abnutzungsspuren, dass sich eben bestimmte Tätigkeiten wie immer mit dem Pickel das Salz abbauen oder immer das Salz zu tragen, gibt es natürlich ganz typische Abnutzungsspuren im Skelett. Und das Erfreuliche an diesen ist, es haben am Hallstätter Gräberfeld alle Skelette diese Abnutzungsspuren, völlig unabhängig davon, ob die Grabbeigaben ärmlich oder reich sind. Das lässt schließen, alle Menschen haben gearbeitet, jeder hat seinen Job gemacht, manche waren halt reicher, manche weniger reich, aber die Reichen haben sich nicht von der körperlichen Arbeit absentiert.
Neben diesen paläoanthropologischen Gegebenheiten, neben dieser Kulturgeschichte der Region, ist immer spannend gewesen auch die politische Situation oder besser gesagt die religiöse Mischung eben aus Protestantismus und Katholizismus, so sichtbar eben in der Wahl der Bestattungsform, erzählt Friedrich Idam.
Vor allen Dingen im katholischen Bereich war ja bis zum Zweiten Vatikanum nur die Erdbestattung erlaubt. Und die Feuerbestattung war bis zum Zweiten Vatikanum gläubigen Katholiken verboten. Die Reformation griff natürlich im 16. Jahrhundert auch in Oberösterreich. Es war zu Beginn der Reformation ganz Oberösterreich protestantisch. Und erst im Zuge der Gegenreformation wurde wieder rekatholisiert. Die Gegenreformation wurde in dieser südlichen, inneralpinen Salzindustrieregion nicht durchgezogen, aus dem ganz banalen Grund, weil man die Fachleute brauchte. Diese Menschen im Salzkammergut besaßen Kenntnisse und Fertigkeiten, die zur Salzproduktion notwendig waren. Und man darf nicht vergessen, zur damaligen Zeit wurde etwa 80% des Staatshaushaltes durch die Salzsteuer, das sogenannte Salzgefäll, bestritten. Jetzt hat man diese evangelischen Christen im Salzkammergut von der Gegenreformation verschont, weil man sie als Facharbeiter brauchte.
Auch Friedrich Idam ist nach seiner aktiven Zeit als Totengräber in Hallstatt als Fachmann für alte Häuser geblieben. Er hat sich ein altes Haus gekauft und es renoviert. Und nachdem wir jetzt viel über das Sterben in Hallstatt gesprochen haben, die Frage, wie lebt es sich jetzt in Hallstatt, wenn die Tage doch gegen Winter hin recht kurz sind?
Ja, es war heute noch 2 Stunden sonnig. Hier bei mir in diesen dicken Mauern, man hört nichts von draußen, man lebt ruhig. Bei jedem Fenster geht der Blick auf den See und auf die Berge. Manchmal steht die Sonne so steil, dass der See die Sonnenstrahlen widerspiegeln. Wenn sich die Wogen leicht kräuseln, entstehen wunderschöne Sonnenreflexe am Plafond. Ich lebe sehr gerne in Hallstatt. Ich habe natürlich auch die tolle Möglichkeit, dass ich auch hier in Hallstatt arbeite. Und es ist auch so, wenn ein richtig unangenehmer, kalter, regnerischer Tag ist und ich diese 5 Minuten entlang des Sees von meinem Wohnhaus zum Arbeitsplatz gehe, dann denke ich, es ist doch gut, einen anderen Beruf ergriffen zu haben und ich muss bei diesem nasskalten Dreckwetter nicht in die Gummistiefel, nicht Schaufel und Spitzhacke ergreifen und ein Loch graben, sondern ich kann in eine wunderbar geheizte Schule gehen und dort interessierte junge Menschen unterrichten.